Werte Hörer, wie steht es um die kubanische Wirtschaft nach dem Lieferstopp für Öl aus Venezuela? Was bedeutet der WHO-Ausstieg der USA und welchen Wert haben die guten Dienste der Schweiz im Iran heute noch? Das und vieles mehr stand bei uns in dieser Woche auf dem Programmplan. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Der einstige CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer wurde zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten verurteilt, weil er sich im Europarat gegen Belohnung für Aserbaidschan stark gemacht haben soll. Handfeste Beweise dafür wurden jedoch nicht vorgebracht. Es war ein reiner Indizienprozess. Er wird das Urteil weiter bekämpfen und sprach mit uns über seinen Fall.
Also ich war geschockt von diesem Urteil. Viele Jahre lang habe ich den Rechtsstaat verteidigt, habe im Parlament Gesetze mitentschieden und habe gedacht, dass dies alles funktioniert. Und wenn man dann vor Gericht sitzt und ein Urteil hört, wo man die Begründung hört und sagt, diese Begründung spricht eigentlich für einen Freispruch, fragt man sich, was da eigentlich passiert sein kann. Es ist aufgefallen im Prozess einigen Prozessbeobachtern, wie stark der vorsitzende Richter immer wieder mit der leitenden Oberstaatsanwältin Blicke ausgetauscht hat. Einer hat sogar behauptet, sie hätten sich zugezwinkert. Und ich glaube, dass das ein Fehlurteil ist, wie wir in München leider oder in Bayern schon viele erlebt haben. Und wir kennen nur die Spitze des Eisberges. Ich bin dafür, dass wir dringend eine Reform im Justizbereich brauchen, gerade was das Strafrecht angeht. Und wir brauchen eine Videodokumentation der Hauptverhandlung. Es läuft dann so, dass bei Zeugenvernahmen die Richter sich Notizen machen. Und am Schluss findet natürlich auch irgendwo eine gewisse selektive Wahrnehmung statt. Der zentrale Denkfehler liegt daran, dass es keine Beweise gibt und dass das Gericht versucht hat, über Indizien zu arbeiten. Und alle entlastenden Punkte sind einfach weggelassen worden. Deshalb fordere ich ja gerade die Videodokumentation der Hauptverhandlung, weil dadurch klar wird, wie man nachschauen kann, was Zeugen gesagt haben. Es gab hinterher Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten, was eine Zeugin gesagt hat, weil die Staatsanwaltschaft bestimmte Dinge nicht notiert hat, die die Verteidigung notiert hat, und zwar unabhängig voneinander. Beide Anwälte und auch ich haben das gehört und haben es aufgeschrieben. Und die Staatsanwaltschaft sagte, nein, das hätte ich überhaupt nicht gesagt. Und das Gericht sagt dann, dieser Teil, was die eine Zeugin gesagt hat, ist für uns entscheidend. Und alle anderen Dinge, die sie gesagt hat, wo sie sich widersprochen hat, wo sie dem anderen widersprochen hat, hat anscheinend gar nicht stattgefunden. Zumindest wurde es nicht irgendwie erwähnt. Und deshalb muss eine Videodokumentation unbedingt gemacht werden. Ich habe beim Ermittlungsverfahren, beim Zwischenverfahren und auch bei den Hauptverhandlungstagen selbst Auskunft erteilt. Ich war bereit, eine Einlassung zu machen, habe ausführlich vom Gericht die Dinge dargestellt und den Richtern und der Staatsanwaltschaft Möglichkeiten für Fragen gegeben. Und dann muss ich sagen, wundere ich mich schon, dass keine einzige Frage, weder von den Richtern noch von der Staatsanwaltschaft, an mich inhaltlicher Art gestellt wurden. Und das sieht natürlich dann schon so aus, als wäre vornherein schon klar gewesen, wo die Reise hingehen soll. Ich habe ja auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag gesprochen, mit denen ich gemeinsam im Parlament war, die das jetzt sich auch angeschaut haben. Und da besteht vor allem die Sorge über die Signalwirkung dieses Urteils. Denn die Frage, ob oder ob nicht ein pro-aserbaidschanisches Verhalten von mir gewesen sein sollte, wurde anhand von Abstimmungsverhalten analysiert. Und das BKA kam zum Ergebnis, dass aufgrund der Analyse meines Abstimmungsverhaltens kein klar pro-aserbaidschanisches Abstimmungsverhalten zu erkennen sei. Und dennoch hat das Gericht darüber argumentiert und versucht, eine Unrechtsvereinbarung herzuleiten. Und jetzt ist natürlich für viele Kolleginnen und Kollegen die Frage, wie stimme ich zukünftig im Parlament ab? Kann ich noch nach Wissen und Gewissen frei abstimmen? Oder besteht die Gefahr, dass in 1 oder 2 Jahren jemand kommt und sagt, oh, diese Abstimmung vor 1, vor 2 Jahren, da könnte ja vielleicht auch eine Abhängigkeit da gewesen sein und ein Verhalten für irgendjemand und Bestechlichkeit. Und deshalb ist dieses Urteil auch im Signal so schlimm für den Rechtsstaat, so schlimm für die Demokratie und so schlimm für die Freiheit der Abgeordneten. Zum einen ist die gefährliche Entwicklung, wenn man rückwirkend Abstimmungsverhalten so analysiert. In meinem Fall ist es sogar so, es steht explizit in den Ermittlungsunterlagen drin, dass bei Axel Fischer kein pro-aserbaidschanisches Verhalten abgeleitet werden kann, weil ich eben unterschiedlich abgestimmt habe. Aber allein die Tatsache, dass man Abstimmungsverhalten analysiert, um damit auf eine Unrechtsvereinbarung zu kommen, ist meiner Ansicht nach den § 108e Strafgesetzbuch komplett falsch interpretiert.
Einstmals war Venezuela Kubas größter Öllieferant. Durch die US-Intervention bleibt dieses Öl nun aus. Auch Mexiko hat seine Öllieferungen an Kuba eingestellt. Dadurch versinkt die Insel aktuell in einer Energie- und Wirtschaftskrise. Der Kuba-Kenner René Zeyer schilderte die aktuelle Lage auf der Insel und analysierte obendrein die Rolle von Russland.
Der Strombedarf von Kuba beträgt ungefähr 3500 Megawatt. Die Stromerzeugung schafft ungefähr die Hälfte inzwischen. Das heißt, die Hälfte Kubas ist im Dunkeln, funktioniert nicht, hat keinen Strom, aus die Maus. Die Stromerzeugung selbst, die wird zu 95% aus 8 uralten Öl- oder Dieselkraftwerken gemacht, die noch von der Sowjetunion gebaut und seither schlecht unterhalten sind. Das heißt also, die Lage ist ernst, das ist sie allerdings schon seit 66 Jahren. Vielleicht noch zwei weitere Zahlen, damit man sich da etwas orientieren kann. Der Erdölverbrauch pro Tag liegt bei ungefähr 120.000 Barrel Rohöl oder 6,5 Millionen Tonnen täglich. Kollaps ist halt irgendwo der zweite Vorname der kubanischen Revolution. Das darf man nie ganz unterschätzen. Die Jungs und Mädels dort sind seit inzwischen 66 Jahren daran gewöhnt, dass die einzige Steigerung von schlimm schlimmer ist. Und die jetzige Situation ist dann allerdings tatsächlich so ein perfekter Sturm. Einerseits fehlt's an Strom, andererseits fehlt's an Lebensmitteln, dritterseits fehlt's an Wasserversorgung, vierterseits ist die Infrastruktur völlig am Ende und fünfterseits ist das Image und die Reputation der revolutionären Regierung auch schon mal besser gewesen. Es gibt da den sogenannten Club von Paris, das ist ein Zusammenschluss wichtiger Gläubigerländer, Kanada, diverse Länder der EU, Japan, Russland und auch die Schweiz. Die kümmern sich um Problemfälle wie Kuba. Das sieht in dem Fall so aus, dass im Jahr 2015 Kuba 80%, ich wiederhole 80% seiner Auslandsschulden erlassen wurden. Von 11 Milliarden damals blieben noch 2,6 Milliarden Dollar übrig. Und das heilige Versprechen der Insel, den Rest aber ganz sicher zu begleichen. Im Jahr 2025 waren wieder 4,6 Milliarden Schulden aufgelaufen und Kuba bittet inständig um weitere Stundung. Gegenüber Russland bzw. der damaligen UdSSR hatte Kuba mehr als 35 Milliarden Dollar Schulden. 90% wurden erlassen, der Rest nicht bezahlt. Das heißt, wer mit Kuba Geschäfte macht, muss wirklich aufpassen, dass er irgendwann überhaupt mal sein Geld wieder sieht. Die Verbündeten Kubas, sowohl in der Nähe wie in der Ferne, werden tatsächlich immer weniger. In Lateinamerika gibt es noch Nicaragua, auch so ein Failed State unter einem korrupten Diktator namens Ortega. Dann gibt es noch Brasilien, das ist so halb lauwarm, würde ich sagen. Die meisten anderen Unterstützer, die Kuba vorher hatte, Bolivien wäre noch zu erwähnen, Kolumbien, die haben alle einen Regierungswechsel hinter sich und das hat dazu geführt, dass allfällige Unterstützungen von Kuba doch deutlich eingestellt wurden. Es gibt auch definitive Zusagen von Russland, was jährliche Öllieferungen anbetrifft. Die hat Russland in den letzten Jahren noch nie eingehalten. Kuba hatte allerdings sozusagen das Gleichgewicht des Schreckens hergestellt, weil Kuba seinerseits hat diese Lieferungen auch nicht bezahlt. Es gibt der Gerüchte halber tatsächlich immer noch eine russische Militärbasis auf Kuba. Kuba war natürlich ideal sozusagen als Flugzeugträger für die Sowjetunion damals und dann Russland sozusagen als vorgeschobener Posten im Bauch der USA, wo man sagen kann, hey Jungs, wir sind dann übrigens weltweit auch noch vertreten. Diese Funktion hat Kuba allerdings schon längst nicht mehr und Russland ist nun etwas mit anderen Problemen beschäftigt, Stichwort Ukraine, Stichwort Wirtschaft im eigenen Land. Das heißt also geopolitische Abenteuer oder Landmarkierungen, wie es die USA sich leisten können, dazu ist Russland gar nicht mehr in der Lage.
Russische und ukrainische Unterhändler haben sich zu Gesprächen in Abu Dhabi getroffen. Ziel des Treffens sei gemäß den Worten des ukrainischen Verhandlungsführers Rustem Umerow das Ende des Krieges sowie weitere Verhandlungen über Logistik. Der Hauptstreitpunkt war die Forderung Putins, die noch in ukrainischer Hand verbliebenen 20% der Region Donetsk an Russland abzutreten. Die Ukraine lehnt dies nach wie vor ab. Heute treffen sich die Unterhändler beider Länder ein zweites Mal. Der Journalist Alexander Peske bewertete die Erfolgsaussichten der jüngsten Verhandlungen.
Diplomatische Lösung wird von beiden Seiten, also sprich Ukraine und Russland, angestrebt, aber nach wie vor sind die Positionen weit, weit von einem Kompromiss entfernt. Gebietsabtretungen. Ich würde auch diesen Punkt runterspielen. Ich würde den Fokus unserer Aufmerksamkeit auf die Geschichte mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine legen und auch für die Frage ausländischen Truppen zur Sicherung des Friedens in der Ukraine. Wir kennen die russische Position, von der will Kreml nicht abrücken. Keine Ausländer in der Ukraine, keine 600.000 oder 800.000 bewaffnete Soldaten, keine flight-freie Zone. Das heißt, Russland möchte Kontrolle über das ganze ukrainische Gebiet haben, militärisch. Also wenn wir 6 oder 7 erfolglose Treffen schon beobachtet haben, ob die 7. oder 8. da was Großes verändert, glaube ich persönlich nicht. Ich glaube nicht, dass Kreml mit dem Weißen Haus irgendeine Unterredung hat, wie man die Geschichte löst. Der Trump, glaube ich, räumt dem Wladimir Putin wieder mal ein bisschen Zeit ein, damit Wladimir Putin mit seiner Militärmacht die Ukraine als Staat zum Kollabieren bringt. Da haben wir nach wie vor 2 unvereinbaren Positionen, ukrainische plus europäische und russische Sicht auf die Dinge. Ich glaube, Trump möchte das schreckliche Ende von diesem Konflikt, nicht, dass wir wieder mal das 5. Jahr des endlosen Schreckens erleben, aber Putin hat das Gefühl, dass er diesen Krieg militärisch gewinnen kann. Trump und Putin besprechen hauptsächlich die Zeit danach, nach dem Krieg. Und deswegen kommen die wichtigen Fragen, was für einen Einfluss Russland auf die Ukraine hat, auf europäische Nachbarländer und welche Geschäftsmöglichkeiten sich eröffnen nach dem Ende von diesem heißen Konflikt. Wir haben es gehört, Trump mit seinen 28 Punkten hat diese eingefrorene russische Mittel im Sichtfeld. Aber auch Putin sagt dem Trump, ja, wenn ich in diesem Friedensrat mitmachen darf, dann nimm doch bitte diese Milliarde aus den Mitteln, die eingefroren sind. Sehen Sie, die Herren bewegen sich etwas abseits von unserem Aufmerksamkeitsfokus. Und die besprechen die Themen, die eher wirtschaftliche und geopolitische Inhalte haben. Den Krieg haben beide für sich innerlich abgeschrieben. Putin glaubt, er wird obsiegen und Trump meint, er kann den Krieg jetzt nicht sofort stoppen. Dann lass uns halt für die Zeit danach abstimmen.
Wie dramatisch ist die Situation in der Ukraine zurzeit?
Die ist durchaus dramatisch. Wir haben den Winter, der unerwartet kalt ausgefallen ist. Die vorherige Winter, ja auch in Kiew und der Ukraine, waren recht milde. Wir hatten die Tagestemperaturen um die 0 Grad oder Frostwert in der Nacht. Diesen Winter haben wir durchgehend Tag und Nacht Minustemperaturen, nachts im zweistelligen Bereich und diesen Anteil von durch die Luftangriffe Russlands zerstörten Metropolwirtschaft. Kiew ist eine große Stadt, Dnipropetrovsk ist eine auch große Stadt. Beide Städte, über 1 Million Einwohner hatten sie vor dem Krieg. Und wenn man da große Elektroumspannwerke oder Wärmekraftwerke, all diese wichtige Infrastrukturobjekte zerschossen haben, dann sehen wir, wie die große, große Stadtbezirke mit den Häusern über 9, 15 und mehr Stockwerke zu einer Betonwüste werden. Weil ohne Strom hat man zu Hause kein fließendes Wasser, keine Fernwärme, keine Möglichkeit, sich das Essen zu bereiten. Und stellen Sie sich vor, die Menschen, die im 15. Stockwerk leben, sie müssen das Wasser, die Lebensmittel irgendwie da hinaufschleppen und stellen sich davor, die Leute, die etwas krank sind oder gebrechlich. Und ich meine, eine Krankheit einzufangen, eine Erkältung, wenn du 2, 3, 4 Wochen in einer abgekühlten Wohnung lebst. So wie ich höre, die halbe Stadtbevölkerung lebt mittlerweile in den U-Bahn-Stationen oder in diesen auf den Straßen aufgestellten Zelten von technischen Hilfswerk, wo die Menschen ihren Zuflucht finden, Handys aufladen, Tee trinken oder in einen Brei oder Suppe umsonst zum Essen bekommen, vielleicht eine ärztliche Hilfe dort auch vor Ort finden. Es ist kein normales Leben, das ist nicht im entferntesten normales Leben.
Die Vereinigten Staaten haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation bekannt gegeben. Hauptgrund für den Ausstieg seien laut US-Minister Marco Rubio und US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. zahlreiche Versäumnisse der UN-Behörde während der sogenannten Corona-Pandemie. Beide hatten der WHO in einer gemeinsamen Erklärung vom 22. Januar vorgeworfen, ihre Unabhängigkeit aufgegeben und den USA geschadet zu haben. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus wies die Vorwürfe als falsch zurück und erklärte, die WHO habe ihre Mitgliedstaaten nie zu irgendwelchen Maßnahmen gezwungen. Was der Austritt der USA für die WHO und für Deutschland als Spitzenzahler bedeutet, erläuterte der Rechtsanwalt Tobias Ulbrich.
Der Einschnitt ist gravierend. Die Vereinigten Staaten waren der Hauptzahler der Weltgesundheitsorganisation über viele Jahre. In den Jahren 2020 bis 2022 hat zwar Deutschland mal kurzfristig die USA als Hauptzahler überholt gehabt, aber im Großen und Ganzen ist dieser herausfallende Block gigantisch groß. Meine Befürchtung ist, dass es dann entsprechend die Kosten umgelegt werden auf die bisherigen Mitglieder. Das betrifft dann hauptsächlich Deutschland als bisherigen danach stehenden Hauptzahler und vor allem eben auch die NGOs, die ein größeres Gewicht erhalten, denn durch die entsprechenden Stiftungsgelder und das Agenda-Setting, das sie betrieben haben, wird der Einfluss natürlich der NGOs in diesem Rahmen dann noch größer, wenn die Vereinigten Staaten mit ihrem Block wegfallen. Wir haben ja einmal den großen Zirkel des Influencer-Blocks, wie ich ihn einmal nenne, um die WHO herum. Das ist hauptsächlich eben CEPI, Coalition of Epidemic Preparedness Innovations, gegründet von Gates und Wellcome Trust. Dann haben wir die Gavi, Vaccine Alliance, initiiert von der Melinda und Bill Gates Stiftung. Dann haben wir den Global Fund, finanziert durch die Staaten und Stiftungen, die wiederum von Gates und Rockefeller als Schlüsselgeldgeber eben wieder zusammen sich im Global Fund wiederfinden. So, und wenn wir uns dann mal angucken, wer hinter diesen dreien Hauptakteuren hinter der WHO stehen, dann sehen wir eben an führender Position die Bill und Melinda Gates Foundations mit einem Vermögen von 70 Milliarden US-Dollar, dann den Wellcome Trust mit 38 Milliarden US-Dollar, die Rockefeller Foundation mit 5 Milliarden US-Dollar, Bloomberg Philanthropes jährlich Fördervolumen 1,5 Milliarden US-Dollar, die Mastercard Foundation mit 40 Milliarden US-Dollar, Children's Investments Fund Foundation ca. 6 Milliarden US-Dollar und all diese zusammen sind dann wiederum in neue Organisationen wieder mit staatlichen Geldern verquickt, die dann das Agenda-Setting betreiben. Und wenn wir uns das Agenda-Setting einmal ansehen, dann stellen wir fest, dass nicht durch die Mitgliedstaaten das Agenda-Setting stattgefunden hat, sondern durch diesen Influencer-Block all die Marschrouten gesetzt worden sind bei der WHO, die wir als Bürger in den letzten Jahren gesehen haben.
Was bedeutet der Ausstieg der USA in Zahlen für Deutschland?
Das bedeutet in Zahlen, dass Deutschland auch natürlich dann, wenn man es prozentual nun auf die Mitglieder aufteilen wollte, was an Fixkosten ja durch die Mitgliedstaaten im Kern getragen wird und das Agenda-Setting eben über den sogenannten Influencer-Block, dann müssen diese Fixkosten entweder drastisch gesenkt werden bei der WHO, was wohl kaum möglich ist, oder sie müssen entsprechend umgelegt werden auf die Mitgliedstaaten und das bedeutet für Deutschland wiederum substanzielle Mehrzahlung. Ich glaube, dass es nicht in den Bereichen gespart wird, wo das Agenda-Setting zugunsten der Pharmaindustrie stattgefunden hat, also Pandemievorbereitung, Impfkampagnen, COVAX-Pandemieabkommen wird sicherlich nicht der Bereich sein. Impfprogramme, die im Schwerpunkt eben von der Gates Foundation betrieben werden, auch nicht. Digitale Gesundheit mit Sicherheit auch nicht. Nämlich man will ja insgesamt diese Impfpässe und globalen Zertifikate digitalisiert in der Welt umsetzen. Und auch der One Health-Ansatz, die Klimaagenda, die ja von der Rockefeller-Stiftung eben in die WHO getragen worden ist, ist vielleicht einer der Gesichtspunkte, weil er insgesamt international nicht mehr die tragende Grundrolle spielt. Da ist möglicherweise der Rotstift möglich, aber ich befürchte, dass es in alle Felder gibt, wo gerade eben die Ärmsten, die am dringendsten die Unterstützung nötig haben, eben ihre Unterstützung gestrichen bekommen.
Die Energiewende, die angeblich durch die massenhafte Installation von Windrädern und Solarpaneelen umgesetzt werden soll, ist längst als Mythos entlarvt, der an der Realität scheitert und somit langfristig nicht so umsetzbar ist, wie die Bundesregierung es ihren Bürgern noch immer weismachen will. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen gegen die Installation unzuverlässiger, nicht grundlastfähiger Riesenräder wehren. Einer von ihnen ist Wolfgang Maison, Mitbegründer der südbayerischen Bürgerinitiative Windradfreies Oberland. Er berichtete über den Kampf gegen riesige Windkrafträder. Was besagt die sogenannte 10H-Regel?
Wenn ein Windrad die Höhe hat von 100 Meter, dann darf die nächste Bebauung von einem Gebäude muss zehnfache haben, muss ein Kilometer weg sein. Wenn wir jetzt von der Maximalhöhe, also Spitze des Windradflügels, 276 Meter ist, dann 2,76 Kilometer müsste das nächste Haus oder Gebäude weg sein. Deswegen gibt es in dem dicht besiedelten Oberbayern kaum die Möglichkeit, so ein Riesending hinzustellen. Deswegen wurde die 10H-Regelung vom Herrn Habeck gekappt, neben 50 andere Regelungen, die die Natur, die Menschen und auch sonstige wichtige Dinge geschützt hat. Die Windkraft macht im Oberland insbesondere keinen Sinn, weil wir ein windschwaches Gebiet sind. Wir brauchen Höhen von 276 Meter und selbst dann erreichen wir in dieser Höhe nicht die Windgeschwindigkeit wie meinetwegen an der Küste. Damit ist auch die Ausbeute nicht da. Das heißt, die Stromausbeute funktioniert nicht. Das ist das eine. Von den Naturschäden haben wir bereits gesprochen. Obendrein rechnet sich das für die Investoren nur, wenn man über das Referenzmodell bis zu 45% über den Bundesdurchschnitt an Steuergeldern Subventionen bekommt. Das ist ja eine reine über Planwirtschaft reingedrückte Technologie und der Steuerzahler subventioniert den Strom, sonst würde es sich nicht rechnen. Würde diese Subvention wegfallen, würde kein Investor bei uns im Oberland oder generell in Bayern, von einigen Ausnahmestandorten abgesehen, wo viel Wind ist, investieren. Wir sollen weniger Papier ausdrucken und alles elektronisch machen. Aber um ein Windrad in den Wald zu setzen, weil woanders kriegen sie es nicht mehr unter, wird ein Hektar Wald gerodet. Und dann braucht man vielleicht noch ein paar Hektar mehr, um die Anfahrtswege bis zu diesem Standort zu schaffen. Denn die müssen ja mit riesigen Fahrzeugen da rein. Das heißt, bis zu 4 Hektar müssen frei zugänglich sein für die großen Maschinen mit Verdichtung des Bodens. Und die Fundamente sind so 4000 Tonnen Stahlbeton und die werden vermutlich nicht mehr rausgeholt. Und wenn man sie rausholt, ist aber auch das Erdreich, die Wasserversorgung, alles drunter geschädigt. Und wie ich auf dem Windkraftsymposium gehört habe, gibt es große, signifikante Studien aus China. Also den Chinesen wirft mir alles Mögliche vor, aber dass sie so große Studien machen, wusste ich nicht. Das ist gemessen, das ist auch völlig klar, dass die Vögel hier leiden oder vernichtet werden oder spezielle Vögel gar nicht mehr brüten oder ausweichen. Also die Geschwindigkeit, die die Flügelspitzen haben, sind enorm. Da kann kein Vogel ausweichen. Und die Massen, die man da bewegt, können auch nicht, wenn Vogelflug entdeckt werden könnte im Vorfeld über Kameras so schnell gestoppt werden. Die Trägheit von so einem schweren Rotor, der braucht 20 Minuten, bis der zum Stehen kommt. Und bis dahin sind die Vögel schon mehrfach geschreddert. Und wenn du dann Informationsveranstaltungen machst, dann erklären dir die Windradgläubigen, das hat mit Politik nichts zu tun, das wären die Gesetze und die hätten wir einzuhalten. Das wird einfach geändert. also die Grünen und die Sozialisten mit der Galionsfigur Habeck haben es ja geschafft, die Gesetze so umzuändern, dass man die Regelungen hier alle außer Kraft setzt, die früher die Natur und den Menschen geschützt haben, dass es sinnvolle Dinge waren. Das waren die Regelungen, die sie selbst, als die Grünen groß wurden und eine Naturschutzpartei waren, geschaffen haben. Die wussten genau, was sie ändern müssen, damit es ihnen nicht im Weg steht. Nur im Vergleich von dem Wahnsinn bei uns im Oberland. Also das spielt keine Rolle, ein Windrad reinzustellen, Wald abzuholzen. Aber bei uns warten wir noch auf eine Genehmigung am Übergang der Loisach in die Isar. Da könnte das Kraftwerk fertig, Wasserkraftwerk gebaut werden. Da will man nicht in die Wiese reinfahren mit den schweren Baufahrzeugen, weil die Wiese geschädigt wird. Da gibt es die Regelungen. Das sehen sogar manche Bürgermeister oder auch ein Grüner nicht ein und sagt, das ist ja übertrieben. Die Wiese darf nicht kaputt gemacht werden, um ein Wasserkraftwerk zu bauen. Aber wenn ich die Wiese zerstöre und den Wald vernichte, um ein Windrad hinzustellen, dafür gibt es die Genehmigung.
Deutschlands Gesundheitsministerin Nina Wagen glänzte neulich mit der Aussage, dass kein Arzt verfolgt oder strafrechtlich belangt wurde, wenn er sich geweigert hat, die Covid-19-Genspritze zu verabreichen. Dr. Beate Barner, Fachanwältin für Medizinrecht, war von den geleugneten Schikanen selbst betroffen. Mit ihr schauten wir auf den aktuellen Fall von Bianca Witschel. Was wird Frau Witschel vorgeworfen?
Es wird ihr vorgeworfen, etwa 1000 Befreiungsatteste für Masken, Kontraindikationsatteste gegen die Covid-Impfung und PCR-Testbefreiungen, soweit es mit diesen Wattestäbchen vorgenommen wurde, ausgestellt zu haben. Sie hat bei den PCR-Tests ausdrücklich gesagt, dass Spucktests möglich sind. Sie hat, soweit ich Frau Witschel in den Interviews richtig verstanden habe, bei den Maskenattesten, vielleicht auch bei den Impfunfähigkeitsbescheinigungen, ihre Patienten allesamt auch persönlich gesehen und untersucht. Und Achtung, die Frau Witschel ist Pharmakologin, Toxikologin, also ist auch eben Allgemeinärztin. Die weiß, was bei Entbindungen, bei COPDs, als Pharmakologin, als Toxikologin hat sie sich mit den mRNA mit der Methodik schon Jahre befasst. Sie wusste, das ist ein biologischer Kampfstoff. Sie hat die Patienten untersucht und warum nicht Sammeltermine? Entschuldigung, es gab für das Impfen Sammeltermine am Wochenende, weil es dann noch mehr Geld gab. Statt 28 Euro gab es ja 36 Euro für den schnellen Peaks in 10 Sekunden. Das alles zeigt die unglaubliche Widersprüchlichkeit rund um die gesamten Corona-Prozesse, die bis heute fortdauern und für mich wirklich sehr schwer erträglich sind, für mich wie für alle anderen Kollegen und betroffenen Ärzte und Patienten auch. Was absurd ist, die Corona-Verordnungen haben medizinische Maßnahmen angeordnet, allgemein und pauschal, ohne Anamnese, ohne persönliche Begutachtung. Haben sie 83 Millionen Bürgern vorgeschrieben, Maske tragen zu müssen? Das ist ein komplett neuer Vorgang. Wer Maske tragen muss, muss im Zweifel im Vorfeld beispielsweise arbeitsschutzrechtlich darauf überprüft werden, ob er das kann und wie lang er das kann. Also hier findet ja eine vollständige Umdrehung statt. Der Staat ordnet medizinische Maßnahmen an, sieht allerdings zugleich immerhin Ausnahmen vor, nämlich Befreiung von der Maske und verfolgt diejenigen wenigen Ärzte, der Bürger, die aus triftigen Gründen die Maske nicht tragen konnten, überwiegend. Verfolgt wurden die Patienten und die Ärzte, wenn sie sich auf eine ausdrückliche, rechtlich vorgesehene Ausnahmevorschrift berufen haben. Der Staat darf medizinische Maßnahmen eben nicht anordnen, ohne dass er zuvor angeordnet hätte, bei allen zu verpflichtenden Bürgern vorab eine Prüfung vorzunehmen. Dieser Gesundheitsschutz, und das wissen wir, die wir uns damit befassen, ist natürlich ein vorgeschobener. Das RKI hat es immer wieder so gesagt, wenn man sich mit den RKI-Protokollen befasst, hat davor gewarnt, hat gesagt, nützt eigentlich nichts. Da gibt es, ich habe mindestens 10 Stellen gefunden und auch bei Wiederaufnahmeanträgen zitiert. Dann haben wir natürlich Dr. Kieselinski mit seinen Übersichtsstudien. Nichts, aber auch gar nichts hat gewirkt und geholfen. Das ist für mich wirklich eine schwer erträgliche politische Verfolgung, die übrigens weitergeht. Jetzt bei Masernimpfungen, wer sich als Arzt erfrecht, so will ich es mal wirklich formulieren, sich auf die Ausnahmevorschrift zu berufen, Kontraindikationsattest ausstellt, wird strafrechtlich verfolgt. Wer als WHO-Direktor, dem ja hundertfacher Völkermord wahrscheinlich nicht zu Unrecht von immerhin einer führenden englischen Zeitung vorgeworfen wird, wer da also eine Pandemie ausruft, auf wessen Zuruf auch immer, der soll der alleinige Berechtigte sein. Alle haben zu folgen. Dafür werden sie auch ausreichend geschmiert, um es mal zu sagen. Es gab bei den Ärzten die Vorhaltepauschale, Corona-Pauschalen, doppelt so teuer bezahlten Impfungen und so weiter. Das ist der Trend zum durchgeimpften Bürger auf Staatsbefehl, was die Impfungen anbelangt. Es ist aber eben auch der Trend zum Bürger, der, um es jetzt mal salopp zu sagen, genauso wie die Ärzte das Maul halten soll, wenn der Staat irgendwas behauptet und damit einhergeht natürlich die Beschränkung und Sanktionierung von Journalisten und eben hier jetzt bei den Ärzten auch derjenigen, die es gewagt haben, sich dagegen zu stellen.
In unserem Abendjournal 1820 schilderte Frau Witschel ihren Fall persönlich. Was bedeutet eine solche Strafe abseits aller juristischen und medizinischen Fragen für das persönliche Leben?
Da gehen viele, viele Gedanken vor, denn es trifft ja nicht nur mich alleine, es trifft ja andere Kollegen auch, die in einer ähnlichen Situation zumindest sind. Und wir müssten doch langsam so weit kommen, dass wir davon rehabilitiert werden. Ansonsten ist es ein richtiger Druck, denn man muss zu Hause einiges in Ordnung bringen oder versuchen noch zu regeln. Ich habe zum Beispiel eine kleine Katze, die muss noch ordentlich untergebracht werden. Es gibt aber liebe Menschen, die das auch übernehmen. Aber trotzdem, das sind alles solche Dinge, die man dann akut regeln muss und dass die Wohnung dann hoffentlich ordentlich erhalten bleibt und all solche Nebenfunktionen. Man wird auch in die Situation gebracht, auch von den Bediensteten in der JVA und von denen, die einen fahren, dass man sich dafür schämen sollte, dass man solche Vorwürfe hat oder dass man sogar in der Richtung schuldig sei. Ich fühle mich in keinster Weise in dieser Richtung schuldig. Und trotzdem hat es mich auch beeindruckt, in dem Sinne, dass man ja nicht weiß, wie viele andere wie darauf reagieren, auch von den Gästen. Oder von denen, die da meinen, mal zuzuhören, was das für böses Wesen da ist, was behandelt wird. Ich habe aber zum Glück sehr schnell per Post oder per Besucher wahrnehmen dürfen, dass das für meine Gäste oder meine mir Schreibenden überhaupt keine Rolle gespielt hat, sondern im Gegenteil eher bewusst wahrgenommen wurde. Also was da alles aus dem Sack gezogen wird, um mich schlecht zu machen, ist schon verwunderlich.
Was bleibt einem nach alledem übrig?
Für mich eindeutig der feste Glaube an die Wahrheit und Ehrlichkeit. Und zum anderen, dass ich in meiner Heimat bin und sogar in meiner heimatlichen Umgebung. Mein Haus, meine Wohnung mit meiner Praxis ist zwangsversteigert worden. Ich bin in dem Nebengrundstück. Ich bin in meiner Heimat. Und für mich ist Heimat alles. Während meiner Haftzeit habe ich aus Therapeutenkreisen oder noch spezieller aus Arztkreisen sehr wenig Post bekommen. Aber es haben mir einige wenige geschrieben. Und jetzt nach der Untersuchungshaft haben sich deutlich mehr mir gezeigt und auch bekannt, wie sie das gesehen haben, wie sie das aufgenommen haben und wie sie selber dazu stehen. Und ich glaube doch, es hat deutlich mehr aufgeweckt, auch meine U-Haft und mein Bekanntwerden. Das haben ja andere für mich gemacht, dass ich bekannt wurde und durch die Demos. Aber ich glaube, da hat es schon einige doch zumindest stutzig werden lassen und ein bisschen wacher werden lassen und das auch von einer anderen Sicht wahrnehmend. Ich bin sowieso ein ganz konsequenter und geradliniger Mensch, aber das war eine unwahrscheinliche Unterstützung, auf jeden Fall. Und dass ich jetzt so eine Art Galionsfigur geworden bin, ein netter Kollege hat geschrieben vorige Woche, ich bin der Lackmustest, wie die Politik sich weiter entscheidet. Das muss ich sagen, ja, das ist natürlich auch ein bisschen eine Forderung an mich, weil das ist ganz wichtig, dass wir zu dem stehen, was wir getan haben. Ich bin weiterhin überzeugt, dass man mit wahrer Begeisterung und voller Überzeugung ein guter Arzt sein kann und für die Menschen wirklich ganz Positives bewirken kann, wenn man dazu steht und sich nicht von anderen verleiten lässt, anderes zu tun, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin Arzt aus Begeisterung. Man kann mir auch das Arztsein nicht wegnehmen, auch wenn man mir die Approbation natürlich stillgelegt hat. Ich wünsche mir von der Gesellschaft, dass sie mit Ethik und Moral für alle Mitmenschen eintritt und wirklich menschlich sein in den Vordergrund stellt. Und dass die Rechte und Gesetze, die wir haben sollen, auch wirklich so angewendet werden. Und dass ein Arzt, wenn er noch einen hippokratischen Eid gesprochen hat oder den nach dem Genfer Gelöbnis wirklich arbeiten darf und dass die Therapiefreiheit erhalten bleibt oder wieder ermöglicht wird.
Vom 16. bis 17. April 2024 fand in Brüssel die konservative Nationalkonferenz statt. Mit dabei waren unter anderem der Ministerpräsident von Ungarn, Viktor Orban, der Ehrenpräsident der britischen Reform UK-Partei, Nigel Farage, und der ehemalige Premierminister von Polen, Mateusz Morawiecki. Der Stadtteilbürgermeister wollte diese Veranstaltung mithilfe der Polizei verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Dr. Maren Thom vom Matthias Corvinus-Kollegium Brüssel hat das Treffen mitorganisiert. Wir sprachen mit ihr über ein neues Gerichtsurteil in Bezug auf diese Konferenz.
Es ging darum, dass wir zusammen mit der National Conservative Conference, der NatCon, eine NatCon-Konferenz im April 2024 hier in Brüssel veranstalten wollten und dazu die große Namen der sozusagen konservativen Politik Europas und auch Amerikas eingeladen haben. Und das sollte ein großes Ding werden und wie NatCons halt so sind. Und wir von MCC Brüssel, wir haben das dann hier in Brüssel organisiert. Und das fing dann erstmal also an, dass wir ein Venue gehabt haben in einem Stadtteil von Brüssel, und zwar in Brüssel City. However, ne, es ist dann so passiert, dass die Antifa davon Wind bekommen hat und die sind nicht gut zu sprechen auf die Konservativen dieser Welt und haben sozusagen angedroht, dort für Radau zu sorgen. Nun ist es auch so, dass in Brüssel viele der kleinen Brüsseler Bezirke sind alle seit 20 Jahren durch sozialistische Parteien regiert. Also die haben schon so ein System entwickelt, zusammen mit der Antifa zusammen, dass sie Organisationen und Events, die sie nicht leiden mögen, in diesem kleinen Verfahren sozusagen unterbinden. Antifa droht, sozusagen Gewalt anzuwenden oder Terz zu machen. Und die Venues und die Veranstaltungsorte werden dann gebeten von der Polizei, das dann doch nicht zu veranstalten.
Was war der Inhalt des Verbotsbescheids?
Dass es sozusagen diskriminierende Reden geben könnte und dass sozusagen die Sicherheit auch nicht gewährleistet werden könnte, weil Antifa ja mit Gewalt gedroht hat. Also dass die Polizei nicht die Sicherheit der Veranstaltung gewähren könnte.
Der Geschäftsführer des MCC Brüssel bezeichnete das nun gefällte Urteil als historisch. Ist das so?
Es ist historisch in diesem Sinne, dass wir jetzt es offiziell haben, und zwar auch für nicht nur in Belgien ist ja so ein witziges Land, das ist ja, man hat ja flämische und wallonische Gerichte. Und wir haben jetzt auch aus dem wallonischen Gericht und dem Landesgericht in erster Instanz eine Bestätigung bekommen, dass der Bürgermeister Emir Kir und seine Kommune falsch gehandelt haben. Ihre Aufgabe wäre es gewesen, eine Veranstaltung zu schützen und die Redefreiheit zu gewahren und auch die Freiheit der Versammlung zu gewahren. Und das hat er nicht gemacht. Und das ist ein sehr wichtiges Urteil, weil es das erste Mal hier so in Belgien so passiert ist. Und viele, viele Veranstalter können sich jetzt sozusagen ein Beispiel daran nehmen, dass man das machen kann. Wir hatten gestern eine MP von einer belgischen Partei, der Vlaams Belang, hier bei uns beim Podcast. Und sie war ganz überrascht, dass das passieren konnte, dass wir dieses Urteil bekommen haben. Das hat sie nicht gedacht. Also es ist schon sehr, sehr überraschend gewesen, dass die französisch sprechende Justiz auch der flämischen Justiz gefolgt ist und hat gesagt, nein, also die Redefreiheit ist doch ein höheres Gut, das wir hier verteidigen müssen. Das Witzige war natürlich, dass waren 2, 3 Antifa-Leute da draußen, aber ich muss ehrlich sagen, das Polizeiaufgebot, das am zweiten Tag der Konferenz gekommen ist, um die Konferenz zu schließen, war größer als das Polizeiaufgebot, das sie für die Antifa geholt haben. Also es war schon sehr ein peinlicher Vergleich. Das ist sozusagen dieses, was wir sozusagen in England auch diese Heckler's Veto nennen. Also die Sache, dass wenn irgendjemand laut genug schreit, dass man das verbieten muss, weil es sonst Unruhe und Unfrieden gibt. Aber in der belgischen Verfassung steht ganz klar, und das wurde jetzt auch wieder bestätigt, dass es die Aufgabe des Staates und der Kommunen und dem Emir Kehr auch ist, Veranstaltungen zu schützen, auch wenn sie nicht politisch mit übereinstimmen, aber sie sollen geschützt werden und sie sollen vor allem gemacht werden dürfen. Die Veranstaltungen müssen stattfinden, und zwar, wenn es sein muss, unter Polizeischutz.
Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt, CDU, wurde der Doktortitel aberkannt. Am 14. August 2014 hatte der österreichische Fachmann für Plagiate, Stefan Weber, der TU Chemnitz, eben solche Plagiate angezeigt. Daraufhin beauftragte die Fakultät einen Promotionsausschuss, der ein externes Gutachten in Auftrag gab. Dieses Gutachten kam in erster Instanz zu dem Ergebnis, dass Vogts Arbeit eine selbstständige wissenschaftliche Leistung sei, die den Ansprüchen an eine Doktorarbeit genüge. Erst nach einer Überarbeitung der Grundlagen und Kriterien zur Bewertung von Plagiatsvorwürfen beschloss der Fakultätsrat die abermalige Überprüfung von Vogts Dissertation und sprach ihm in der Folge den Doktortitel ab. Vogt will nun gegen diese Entscheidung klagen und Thüringens AfD-Chef Björn Höcke fordert Vogts Rücktritt. Über die Gesamtsituation sprachen wir mit dem Plagiatsexperten Stefan Weber in unserem Abendjournal 1820.
Ich bin im Sommer 2024 auf diese Arbeit aufmerksam geworden und ich habe keine Fehler entdeckt, das ist ja schon mal der Unterschied, sondern Plagiate. Und ab einer gewissen Anzahl von Plagiaten kann man eben nicht mehr von Fehlern oder Schlampereien oder Ungenauigkeiten sprechen, sondern muss man ein Prinzip, eine Methode annehmen. Und das ist ja hier der Fall. Wir haben es ja mit 140 Plagiatsfragmenten auf 282 Druckseiten, also Fließseiten der Doktorarbeit zu tun. Das ist also schon eine ordentliche Hausnummer. Und ich habe dann die Arbeit mit meinem Team überprüft. Das geht nicht alleine. Das ist natürlich sehr viel Arbeit. Das war sehr komplex. Und wir haben dann ganz bewusst, das sage ich auch immer in Interviews offen, das vor den Wahlen in Thüringen veröffentlicht, weil man will ja wissen, ob ein Kandidat integer ist. Da fängt es ja schon an, dass mir viele sagen, ja, aber warum denn vor den Wahlen? Und ich sage, ja, wann denn sonst? Wir fällen ja eine Entscheidung, die Bevölkerung fällt, also ich bin ja kein Thüringer, die Bevölkerung fällt ja eine Entscheidung, welchen Kandidaten sie will im höchsten Amt des Freistaats. Und da muss man ja wissen, ist die Doktorarbeit sauber oder nicht. Und deshalb haben wir das auch vor den Wahlen, einige Wochen vor den Wahlen veröffentlicht und kurz zu Ende erzählt. Und dann haben wir ja festgestellt, ich glaube, das war auch noch kurz vor den Wahlen in Thüringen im August 2024, dass der Herr Vogt ja auch noch in weiteren Veröffentlichungen plagiert hat und deshalb nenne ich ihn ja auch seit 1,5 Jahren, ohne dass er geklagt hätte, einen Serienplagiator. Ich will damit sagen, dass Doktorarbeiten geschrieben werden, in Deutschland, in Österreich ist es nicht anders, die offenbar gar niemand liest. Da können Sie sich mal fragen, naja, wer hat denn diese Arbeit gelesen? Was ist eigentlich der Erkenntniswert? Was kommt eigentlich bei dieser Arbeit heraus? wenn der Herr Vogt auf 9 Seiten dieser Doktorarbeit Wikipedia plagiert hat, wenn der Herr Vogt, und das kann ich noch erinnern, das war ein besonders interessantes Fragment, in der Schlussfolgerung seiner persönlichen Diskussion sogar noch abgeschrieben hat von ungenannter Quelle, weil das ist immer das Prinzip des Plagiats, die Quelle wurde nicht angeführt, also zumindest die Originalquelle wurde nicht angeführt, und auch noch einen anderen Wahlkampf. Das heißt, der Originalautor hat einen anderen Wahlkampf beschrieben, als der Herr Vogt in Amerika beschrieben hat. Also peinlicher geht es ja kaum noch. Ne? Und man kann jetzt immer sagen, naja, was sind denn jetzt 36% von 100, so nach dem Motto, der Kern der Arbeit ist ja sauber. Und meine Antwort lautet, wir können immer nur das Plagiat beweisen, wir können nie das Nicht-Plagiat beweisen. Also das heißt, ab einem gewissen Schwellenwert ist die Arbeit einfach als plagiatsinfiziert zu bezeichnen. Und das ist bei dieser Doktorarbeit sicher der Fall. Schauen Sie, das kann man ja machen, der Bevölkerung hier Sand in die Augen streuen, und sage ich Ihnen, die Mainstream-Medien haben ja das alle gestern und heute mitgemacht. Ja. Vielleicht haben wir nur die Zeit, dass wir hier auch Medienkritik üben. Ja. Also man kann das ja versuchen. Nur verstehen Sie mich bitte richtig, nicht nur ich habe seit 1,5 Jahren auf meinem Blog plagiatsgutachten.com, das kann jeder nachlesen, es kostet auch nichts, ja, alle 140 Plagiatsstellen dieser Doktorarbeit aufgelistet, das kann jeder nachvollziehen. Naja, auch die TU Chemnitz wird doch nicht den Doktorgrad eines amtierenden Ministerpräsidenten aberkennen wollen, sollte es sich wirklich nur um Petitessen handeln, um 5 vergessene Fußnoten oder ein paar Absätze. Ja? Also es ist den Medien gestern wieder sehr geschickt gelungen und natürlich prima dem Herrn Vogt und seinen Anwälten hier der Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen. Ja? Ich sage jetzt den Witz, selbst ich habe gestern geglaubt, dass an dem Plagiat nichts dran ist, weil das haben wir ja gestern alle Medien von Bild über die Thüringer Lokalmedien verkauft. Und ich musste selber mit meinem Blog nachschauen. Ich habe seitdem viele Gutachten geschrieben und wir hatten viele andere Fälle, um wiederum mir in Erinnerung zu rufen, wie stark der Herr Vogt plagiert hat. Also Sie sehen, selbst ich kann immer noch Opfer dieser Medienmanipulation werden, aber das war jetzt sozusagen Ironie off. Ja. Eigentlich ist es traurig, dass wir in der Medienlandschaft so weit gekommen sind und dass offenbar Alternativmedien wie News oder Kontrafunk hier übrig bleiben, damit man überhaupt noch die Wahrheit aussprechen kann.
Bundeskanzler Merz und seine Union wollen die Bürger länger arbeiten lassen und behaupten, Teilzeit wäre Lifestyle. Ob es denn einen genetischen Unterschied zwischen Deutschen und Schweizern gäbe, da die Schweizer durchschnittlich 200 Stunden pro Monat mehr arbeiten würden, fragte Kanzler. Und das, obwohl in Deutschland 3,5 bis 3,8 Millionen Menschen einem Zweitjob nachgehen müssen, um über die Runden zu kommen. Wie viel an der Lifestyle-Frechheit des Wortbruchkanzlers dran ist, fragten wir den Volkswirt Professor Joachim Ragnitz.
Man muss natürlich sehen, halt, es gibt da unterschiedliche institutionelle Mechanismen, unterschiedliche Präferenzen. Ganz grundsätzlich ist es so, halt, dass diese Unterschiede in den Arbeitszeiten sehr stark damit zu tun haben, dass wir halt in Deutschland relativ viele Frauen haben, die nur Teilzeit arbeiten. Und dementsprechend, weil das alles in die Summe dann mit einbezogen wird, kommt da diese deutlich geringere Zahl dann eben halt heraus. Aber jetzt kann man nicht einfach sagen, wir arbeiten zu wenig oder sowas, sondern muss man sich fragen, warum wählen die Leute Teilzeit in Deutschland? Warum ist das in der Schweiz nicht so stark verbreitet? Ist also eine ganz andere Debatte, die da eigentlich geführt werden muss. Man kann das jetzt nicht auf Faulheit oder Ähnliches zurückführen. Wir haben ja in Deutschland so einen Rechtsanspruch auf Teilzeit. Ne? Also das hat man mal eingeführt vor einiger Zeit, weil man eben gesagt hat, na, so eine starre Arbeitszeit passt nicht in die heutige Zeit hinein. Und wenn die Menschen eben entweder eine Präferenz haben, weniger zu arbeiten und dafür dann auf Einkommen verzichten, muss man das einfach so akzeptieren. Aber man muss natürlich auch sehen, es gibt eine ganze Masse von Menschen, die halt sagen, naja, entweder es lohnt sich überhaupt nicht mehr zu arbeiten, weil der Steuersatz zu hoch ist. Das ist die eine Kategorie. Oder andere Leute können gar nicht Vollzeit arbeiten, weil sie entweder Kinder zu betreuen haben oder ältere Angehörige zu betreuen haben, weil sie vielleicht nebenher noch eine Ausbildung machen, weil sie vielleicht auch gesundheitlich eingeschränkt sind. Also das sind die Gründe, die man da eben berücksichtigen muss. Und dementsprechend kann man jetzt nicht einfach sagen, wie es jetzt in diesem Leitantrag für den CDU-Parteitag da auch formuliert ist, da ist viel Lifestyle-Teilzeit dabei. Also man hat so Angaben darüber, da kann man halt sehen, naja, ungefähr bei 28% der Leute, die wollen tatsächlich nicht mehr arbeiten. Die übrigen haben aber Gründe dafür, die halt in ihren Lebensumständen begründet sind.
Was ist mit dem Lifestyle-Vorwurf?
Da da ist so ein gewisser Widerspruch drin, dass man halt sagt, hier irgendwie auf der einen Seite will ich meine Work-Life-Balance irgendwie in Ordnung bringen. Gerade jüngere Leute sind dann ja häufig so, dass halt Life dann wichtiger ist als Work. Aber gleichzeitig sagen die dann halt auch, naja, ist alles so teuer geworden, ich kann mir das alles nicht leisten. Also da muss man halt den Leuten dann auch sagen, ja, wenn ihr weniger arbeitet, habt ihr zwar mehr Life, also mehr Freizeitmöglichkeiten oder ehrenamtliche Tätigkeiten oder sonst was, aber das geht dann natürlich zulasten des Einkommens und dann muss man da die entsprechenden Abstriche machen. Und bei den wenigen, die dann halt tatsächlich freiwillig Teilzeit arbeiten, muss man sehen, ein Großteil von denen machen das einfach, weil es sich nicht lohnt. Also wenn sie mehr arbeiten und davon wird dann irgendwie über soziale Abgaben und über Steuern, weil sie meinetwegen verheiratet sind und dann halt den hohen Steuersatz ihres Lebenspartners dann irgendwie mit belastet werden. Also für die lohnt es sich ja nicht, dann irgendwie mehr zu arbeiten, weil dann hinterher nur noch, was weiß ich, wenn sie Pech haben, 40% übrig bleiben. Und da überlegt man sich dann tatsächlich halt, warum soll ich mir da krumm machen und für das bisschen, was ich dann zusätzlich kriege. Letzten Endes muss man dann also tatsächlich überlegen, wie man dann halt die Progression des Steuersystems möglicherweise abbauen kann, wie man möglicherweise es auch erreichen kann, dass wir eben bei den Sozialabgaben irgendwie eine Dämpfung hinkriegen. Das sind dann aber die schwerwiegenden Themen und diejenigen, die halt politisch auch viel, viel schwieriger zu regeln sind. Wir haben ja diese Progression des Steuersystems, das heißt, der Steuersatz, den sie zu zahlen haben, steigt mit den Einkommen. Aber wir haben da irgendwie aufgrund von kalter Progression, das heißt also irgendwie nominal wegen Inflation, die Löhne steigen, das aber nicht irgendwie sich in den Steuerfreibeträgen dann auch entsprechend dabei berücksichtigt wird, führt dann dazu, dass wir schon in sehr niedrigen Einkommensbereichen sehr starke Progression haben, also einen sehr starken Anstieg des Steuersatzes. Und das wäre das Mindeste, dass man sagt halt, naja, dieser Mittelstandsbauch, wie das dann genannt wird, dass man versucht, den abzubauen. Und dann können Sie von mir aus halt sagen, naja, erhöhen wir den reichen Steuersatz ab einem relativ hohen Einkommen, ein paar hunderttausend, dann erhöht sich dann die marginale Steuerlast dann von 42% auf 45%. Wenn die dann auf 47% steigt, ist das wahrscheinlich auch nicht das Problem und führt vermutlich auch nicht dazu, dass in dieser Gruppe dann die Leistungsanreize irgendwie reduziert werden, sondern diese Leistungsanreize werden dadurch gemindert, dass halt bei der großen Masse der Leute mit niedrigem und mittlerem Einkommen, dass da halt die Progression so stark zuschlägt. Wir haben in der Tat so ein Problem, dass halt eher schwere Berufe von den Leuten gemieden werden. Also es hat viel sicherlich mit, jetzt komme ich auch mit dem Board Lifestyle zu tun, gerade bei jüngeren Leuten, die dann halt irgendwie dann auch das Vorbild haben, naja, ich will Influencer werden, damit kann ich viel Geld verdienen, relativ schnell, ohne großartig arbeiten zu müssen. Und da haben wir dann tatsächlich zunehmenden Mangel an den sogenannten schweren Fächern, also vor allem die MINT-Sachen, die wir tatsächlich brauchen. Aber da müssen sie dann eben ganz früh anfangen und sagen, irgendwie, wir müssen in Schulen irgendwie das Interesse für naturwissenschaftliche und mathematische Fächer wecken. Wir müssen dort versuchen, irgendwie auch berufsvorbereitende Maßnahmen zu machen, dass die Leute dann halt merken, naja, so ein Handwerk ist eben auch ein sinnvoller Beruf. Man kann da irgendwie auch dran gehen und sagen halt, naja, gerade diese mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, da haben wir so ein Defizit an Frauen, die das machen, also jungen Mädchen, müsste man versuchen, das eben auch beizubringen. Das sind letzten Endes die Sachen, die halt tatsächlich eine hohe Produktivität aufweisen und wahrscheinlich auch einen gesellschaftlich höheren Nutzen haben, als wenn man irgendwie Influencer wird. Ist dann aber Frage von Erziehung, von Vorbildern, von schulischer Ausbildung und Ähnlichem.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr haben wir für Sie wieder eine Folge Argos Ohren. Diesmal schaut Argo unter anderem auf die Flucht von NRWs Fluchtministerin, auf die Aufrüstung durch Linksextreme und auf den Gasmangel in Deutschland. Wir hören uns wieder am 7. Februar ab 5 Uhr morgens zum nächsten Wochenrückblick. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.